Carmono neigt das Haupt. Auch die anderen Priester lassen aus ihren Bewegungen erkennen, dass sie augenscheinlich Sotona als minderwertig und ungefährlich betrachten. Der Höchstpriester Sotonas setzt sich nieder. Carmono erhebt sich jetzt und flüstert dem rechts sitzenden Priester, seinem vertrauten Schreiber, einige Worte zu. Dieser entnimmt einer Mappe eine Anzahl pergamentartiger Papiere. Dem links sitzenden Priester gibt er anscheinend einen Befehl, worauf dieser dem Ausgange zugeht. Er überzeugt sich, dass die verschiedenen Türen wohl verschlossen sind und kein unberufener Lauscher hören kann, was Carmono dem Kreise mitzuteilen beabsichtigt. Er kehrt mit der Meldung völliger Sicherheit zurück. Gespannt blicken die Priester auf Carmono, dessen Mienen ihnen wichtige Mitteilung versprechen. Er sagt: Edle Brüder und Vertraute, erleuchtete Höchstpriester unserer Lande, ihr habt gehört, dass anscheinend Ruhe und Frieden herrscht auf allen Teilen Malonas. Ihr wisst, dass Unruhen und Auflehnungen gegen unsere Lehren, die Gottheit selbst uns offenbarte, damit die Völker friedvoll leben können, von uns gestraft und unterdrückt wurden. Es ist besser, einzelne Verderber gehen gänzlich zugrunde, als dass diese den Sinn der Völker vergiften. Ich erinnere daran, dass mein Geschlecht unter Mabans Regierung selbst Verfolgungen erdulden musste, weil dem sonst großen Könige es nicht gut erschien, dass es im Rate der Priester die Überzeugung vertrat, dem Mittler zwischen Gottheit und den Menschen gebühre unbedingte Glaubenswürdigkeit und seinen Worten unbeschränkte Gesetzeskraft. Als eine große Priesterschar sich dieser weisen Lehre anschloss, verbannte uns Maban. Arival rief uns zurück und seht, glücklicher Friede ruht auf den Landen, seitdem wir neben dem Könige stehen, der in uns seine treuesten Gefährten, in mir seinen aufrichtigsten Berater fand. Zeichen der Zustimmung werden gegeben. Carmono fährt fort. Soll es auch in Zukunft also bleiben? Ich sehe an euren Mienen, ihr alle wünscht es. Und auch ich bin dieser Meinung. Doch seht, es lauert eine Gefahr hinter uns. Die Vernichtung unseres Glückes ist nicht mehr weit, wenn wir nicht einig sind wie bisher, um das Verderben zu bannen. Darum hört. Ihr alle wisst, dass König Arival bei der Einführung Rusars mir, dem Höchstpriester, die Oberhoheit durch den euch bekannten Spruch versagte. Ich forschte nach der tieferen Ursache seines Tuns und fand den wahren Grund. Zwei Worte nur, und ihr erkennt die Größe jenes Unheils, das uns droht. Muhareb lebt. Eine Explosion kann nicht lähmendere Wirkung hervorrufen als diese Nachricht. Nur der Höchstpriester von Sutona zeigt keine Spur von Erregung. Ausrufe des Erstaunens, des Schreckens, erregte Fragen rufen einen Wirrwarr von Lauten hervor, in dem die harte Stimme des Oberpriesters unhörbar wird. Als sich die Aufregung legt, fährt Carmono fort: Der Königssohn, dessen Name die Nostraner noch heute nur mit Ehrfurchtsschauer hören, die ihm also mit Leib und Seele gehören würden, falls er die Kraft dazu entfaltet, sie an sich zu ketten, er lebt. Er könnte Arival die Königsmacht entreißen, denn sie gehört ihm, dem einst verschwundenen Thronerben. Doch dank der Gottheit, Chodufaleb hat es so gefügt, Muhareb scheint uns nicht gefährlich. Wohl aber Arival hört, was ich erkundet habe. Als Einsiedler, unbekannt und dürftig, lebte Muhareb am Meeresgestade. Er hat entsagt. Seinen Schlupfwinkel erkundete ich. Ich ließ ihn suchen, und unsere getreuen Diener des Tempels sollten ihn unbemerkt gefangen nehmen. Doch sein Wohnort ist leer, wie ich selbst gesehen. Verschwunden ist er von dort. Mir unbekannt wohin. Er muss gefunden werden. Und ich werde ihn finden. Überlasst das mir. Nicht fürchte ich, dass er wieder nach der Herrschaft strebt. Er hätte dann solches schon früher tun müssen. Schlimmer ist jedoch, dass Arival weiß, sein Bruder lebt. Das Bewusstsein, schuldlos zu sein an Muharebs Tode, gab Arival die Kraft zurück und damit die Widerstandsfähigkeit gegen uns. Darum jene Nichtachtung gegen mich. Darum ist uns der letzte Sieg erschwert, dem wir schon so nahe waren. Wir aber wollen anstelle des Königtums die geistige Vollherrschaft des Tempels setzen. Regiert der Geist, den wir pflegen und als das Beste anerkennen, so gebührt seinen Vertretern auch die äußere Macht. Die Welt sei untertan unserem Geiste, nicht umgekehrt. Muharebs Name diene uns dazu, diese Herrschaft zu sichern. Klug geleitet wird die erwachte Unzufriedenheit gegen Arival wachsen, wenn das Volk hört, dass Muhareb lebt. Doch wohlgemerkt, er lebe nur, solange er uns dienlich sei. Er vergehe, sobald er Herrscherlust beweist. Ihr nehmt diese Blätter, sie enthalten die Anweisungen, die jeder in seinem Lande erfüllen muss. Werden sie so ausgeführt, wie es angegeben, wird der Sieg nicht fehlen. Ein jeder lese eifrig und in Ruhe heute Abend und vollführe, was das Blatt ihm sagt. Wir werden uns morgen zur Sitzung hier wieder vereinen und fest beschließen, was dem Tempel Not tut. Seid ihr es zufrieden? Allgemeine Zustimmung ertönt von allen Seiten. Lebhaftes, eifriges Gemurmel durchschwirrt den Raum längere Zeit. Carmono lässt die erregten Gemüter sich beruhigen, verlässt dann seinen Sitz und spricht verschmitzten Angesichtes: Ihr seid ermüdet, Brüder, und bedürft der Erholung. Ich schließe darum die Sitzung. Wieder Zustimmung und zufriedenes Lächeln der Anwesenden. Carmono drückt an einer Verzierung der Wand, ein Teil schiebt sich zurück und zeigt einen geheimen Ausweg. Er und die Priester schreiten in den Gang hinein und gelangen durch eine weitere Anzahl von Türen in einen weiten, kostbar ausgestatteten Raum. Reich gedeckte, mit Speisen geladene Tische laden zum Genuss, weiche Polster zur Ruhe ein. Jetzt öffnet sich ein Nebengemach und eine Schar bildschöner Mädchen strömt lachend und scherzend den Priestern entgegen. Es sind die Göttinnen des heiligen Tempels der Schönheit. Der wohlverwahrte, sichere Raum ist der Liebesgarten seiner Priester, die da opfern.